Ich weiß nicht, ob irgendjemand das von heute überhaupt im Kopf hat. Heute Morgen heißt das selbstbestimmt leben und sterben. Welche Freiheit meine ich? Also ich lese mal am Anfang erstmal, was Jesus zum Thema Freiheit meint. Dann haben wir schon mal was Richtiges. Das ist im Johannesevangelium, Kapitel 8, die Sätze Nummer 31 bis 36. Wer eine Bibel dabei hat, kann die aufschlagen. Die, die sie auswendig können, brauchen keine Bibel mitgebracht zu haben. Die anderen hören das und ich erkläre es dann auch. Es war in einem Streitgespräch mit Jesus. Leute waren unterschiedlicher Meinung. Und dann heißt es da, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Also es, in der Zuhörerschaft waren schon die, die sagten, der ist gut, der ist gut. So ganz viel wussten sie ja noch nicht von ihm. Sie hatten gehört, was er gesagt hat und sie hatten gesehen, dass er geheilt hatte. Kreuzigung und Auferstehung waren ja noch nicht passiert. Aber interessant, dass er zu denen redet, die schon da sind und Sympathisanten sind. Wenn man den Weg in einen Gottesdienst findet, dann gehört man doch mindestens zu denen. Ne? Sonst wäre man doch nicht aufgestanden und hätte sich aufgemacht und wäre doch joggen gegangen oder so irgendwas anderes. Also, sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Was sagt er? Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knechte gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, also Amen, Amen. Er sagt immer Amen zuerst. Das ist wahr, das gilt jetzt. Das sind Ausrufezeichen vorweg. Also Amen, Amen, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus redet von Freiheit. Und er beginnt seine Rede damit, dass er sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit werde ich frei machen. Das klingt doch nach Bindung und nicht nach Freiheit. Bleiben an meinem Wort. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie Eltern, ja doch, so lange ist ja noch nicht hier, Oktober 2014 erschoss sich Dr. Udo Reiter, der Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks, also Leipzig, den ganzen Mitteldeutschen Rundfunk, aufgebaut, ganz tüchtiger Mann. Er schoss sich auf der Terrasse seines Hauses in der Gegend von Leipzig, da wohnte der. Der saß vom 22. Lebensjahr an, da hat er einen Unfall gehabt, im Rollstuhl. Und er hatte sich durchs Leben gekämpft, hat eine Riesenkarriere gemacht, sehr erfolgreich als Journalist und dann auch als Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks. Und der hat sein Leben lang dafür gekämpft, dass der Mann hat nicht an Gott geglaubt, kam auch aus dem Westen, hat nie an Gott geglaubt und sagte, das selbstbestimmtes Leben, ich will nicht, dass andere oder irgendwelche Systeme über mich bestimmen, ich will selbstbestimmt leben und selbstbestimmt sterben. Das hat er in allen Talkshows und in Zeitungen, Artikeln und so, ich entsinne mich noch, sehr gut, Sonntagabend, irgendeine Talkshow mit Günter Jauch damals. Und Udo Reiter hat das heftig vertreten, hat gesagt, das wäre es recht. Und von Kirche nicht und von keinem lasse ich mir sagen, es ist mein Recht, selbst das Licht auszuknipsen. Wir sind selbstbestimmte Menschen, wir entscheiden, wann das Leben beginnt. Ich meine, keiner entscheidet, dass wann sein Leben beginnt. Aber man kann natürlich entscheiden, wann andere Leute Leben beginnt. Also deshalb haben wir ein Problem am Anfang des Lebens, ob Menschen geboren werden dürfen, ob sie als Kinder im Mutterleib getötet werden. Und wir haben als Freiheit in unserem Land gilt, dass mal jeder das Recht hat, sich selbst abzuknipsen, wenn er nicht mehr mag. Und das hat er getan. Das war 2014, also jetzt gut 10 Jahre her. Wir verbinden mit Freiheit also Nichtbindung. Dass ich nicht abhängig bin von anderen, die mich bestimmen. Selbstbestimmt leben und sterben. Dabei, eigentlich kann ja jeder wissen, wenn er nachdenkt, dass das Quatsch ist. Denn wir können ohne Bindung ja überhaupt nicht leben. Du kommst nicht auf die, du kommst auf die Welt total abhängig. Zwei Menschen haben sich da in Liebe vereinigt, gezeugt und Schwangerschaft und geboren. Da wirst du nicht gefragt. Da wirst du 9 Monate in der Mutter ernährt. Sonst könntest du gar nicht leben. Und dann wirst du geboren. Und wenn du geboren wirst, dann, was kann man danach machen? Man kann schreien, wenn es gut geht, und die Windeln voll machen. Dann hat sich's aber schon fürs erste Jahr mit der Tätigkeit. So. Und du bist total abhängig, dass du Menschen um dich hast, die dich versorgen. Und wenn du die nicht hast, dann bist du schneller gestorben, als du geboren wurdest. Und nur gut, also es ergibt dann in der Entwicklung des Lebens, hast du das Gefühl, aha, man wird immer selbstständiger. Das ist zwar wahr. Also man kommt immer mehr auf die eigenen Beine, wenn es gut geht. Aber total unabhängig ist niemand. Du brauchst immer, also du bist erstmal schon, bist du von der Luft um dich herum abhängig, die musst du atmen. Man muss die ja nicht atmen, man kann sich auch den Hals abschneiden und dann ist man halt tot. Aber du bist total auf die Luft du bist total darauf angewiesen, dass du von außen Flüssigkeit zu dir nimmst und von außen Essen bekommst. Und irgendwer muss das angebaut haben, irgendjemand muss das produziert haben, selbst wenn du selber machst, musst du es. Also du bleibst dein ganzes Leben abhängig von Bindungen. Nur, es ist ein Unterschied, ob diese Bindungen, in denen du lebst, ob die dein Leben stärken und befördern oder ob die dein Leben vergiften und kaputt machen. Wenn du eben vergiftetes Essen ist, bist du krank und tot. Das heißt, du bist total davon abhängig, dass du von außen etwas aufnimmst, das auch andere vorbereitet haben, und du hoffst, du kannst aus der Bindung nicht raus, es sei denn, du bringst dich um. Also Leben heißt in Bindungen leben. Und wenn das Leben gelingen soll, dann müssen das Bindungen sein, die dich nicht kaputt machen, sondern die dein Leben fördern und stärken. Na gut, wenn man älter wird, merkt man, also, dass man wieder abhängiger wird. Na? Am Anfang kriegst du Windeln. Ja, wir lachen, aber am Ende brauchen wir oft auch Windeln. Am Anfang kannst du den Hintern nicht alleine abputzen. Und im Pflegeheim brauchst du auch wieder die Hilfe. Und dann sagen Leute, das ist unmenschlich. Nein, das ist menschlich. Zum Menschsein gehört, dass ich auf die Hilfe anderer angewiesen bin, in unterschiedlichem Maße, als kleines Kind oder dann als alter Mensch, ein kranker Mensch. Und dass ich auch das, wenn ich selber stark bin oder stärker bin, anderen diese Zuwendung gewähre, damit ihr Leben erträglich ist oder gar gedeiht. Das heißt, Leben heißt Bindungen. Es ist ein totaler Schwachsinn zu glauben, Freiheit hieße, ich habe keine Bindungen. ich bestimme mich allein selbst. Das gibt's überhaupt nicht. Die Frage ist immer nur, wer bestimmt dich? Freiheit ist die Bezeichnung für Leben in Bindungen, die mein Leben stärken, fördern und die mir helfen. Wenn ich in Bindungen lebe, die mein Leben kaputt machen, dann bin ich ein Sklave, dann bin ich unfrei. So weit, das kann eigentlich jeder wissen, dazu braucht man nur wirklich nicht Christ zu werden. Da müsste man nur den Kopf zum Denken gebrauchen und nicht nur zum Frisieren. Das ist soweit. Und Jesus, der geht da ganz klar von aus. Er sagt natürlich, Freiheit ist nur in einer Bindung leben, die dein Leben aufblühen lässt und stärkt und nicht kaputt macht. Und deshalb sagt er, wenn ihr bleiben werdet, bleiben an meinem Wort, also was ich euch sage, so seid ihr wirklich meine Jünger, das heißt, Jünger heißt Schüler sein. Dann seid ihr in einer Lebensbeziehung zu mir und lernt von mir zu leben. Das ist Jünger. In einer Beziehung zu Jesus, auf ihn hören und lernen, so zu leben. Und wenn er das tut, sagt, wenn er dranbleibt und mein Wort hört, das sagt er damals, wir haben das in der Bibel dokumentiert, jeder, der lesen kann, kann es selber lesen und wer nicht lesen kann, den kann man es vorlesen und erklären. Wunderbar. Und Jesus sagt, wer meine Worte hört und dranbleibt, das wird euch frei machen. Protest, Gebrüll der Leute ringsrum. Wir sind niemals jemandes Knecht gewesen. Das ist ganz witzig, dass die das alle sagen, denn die waren in der Zeit unter römischer Besatzung. Und die waren schon seit Jahrhunderten unter Besatzung von, also als die neue Babylonier haben Jerusalem zerstört und den Tempel zerstört, 587, dann wurden sie ins Exil verschleppt. Danach kamen die Perser, Großreich beherrschten sie. Dann kamen die Nachfolger, griechische Seleuziden, also, und dann kamen die Römer. Das heißt, schon als Jesus da sagte, waren schon seit 600 Jahren, war Israel kein freies, unabhängiges Volk mehr. Sie waren immer unter Großmächten und im Augenblick, als in der Zeit, als Jesus das sagte, herrschte Pontius Pilatus, das war ein super Gauner, ein korrupter Typ, der über Leichen ging und nichts anderes als seine eigene Karriere im Blick hatte und seinen Reichtum. Er sagt, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Toll, die meinten wahrscheinlich, obwohl äußerlich haben wir immer auf die Nuss bekommen, haben immer andere uns bestimmt, aber wir sind innerlich frei. Auch ganz schön. Er sagte, wir sind Abrahams Nachkommen, wir sind niemand jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du, ihr sollt frei werden? Das ist ganz komisch, das ist bis heute so. Leute leben in Abhängigkeit vom Alkohol und von weiß was, von Pornografie und werden ausgenutzt von Chefs und wer weiß was und sagen, wir sind frei. Wir brauchen Jesus nicht, also dein Angebot brauchen wir nicht. Jesus sagt zu ihnen, zwei Ausrufezeichen, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Knecht, der Sklave der Sünde. Was ist das? Also in Deutschland gibt es die albernsten Vorstellungen über das, was Sünde ist. Und manche sagen, kannst du nicht mehr darüber reden, versteht heute keiner mehr. Also ich kenne, Deutsche scheinen nur zwei Formen von Sünde zu kennen. Das eine sind Diätsünden, wenn da also Schwarzwälder Kirschtorte ist oder Fett, Speck, Bämmen. Ne? Ah, gestern Abend gab es die da. Das ist für mich ein Nostalgieessen, wenn ich nach Sachsen komme. Fett, Speck, Bämmen. Meine Frau serviert mir schon sowas. Das gibt es vegan, das sage ich, Frau, das darf doch nicht wahr sein. Das muss doch richtig vom Schwein sein, sonst geht es doch gar nicht. Ist doch nicht gesund. Also, ja gut, also auch Vegane können in den Himmel kommen, wenn, falls sie Jesus folgen. Sonst hilft ihnen das auch nichts. Aber auch mit Fett, Speck, Bämmer kommst du nicht in den Himmel, wenn du nicht Jesus kennst. Also, okay, gut. Warum kam ich überhaupt auf Fett, Speck, Bämmer? Das ist ja alles ganz, ganz irrsinnig. Also, das ist die eine Sünde, die, über die die Leute sagen, also Diätsünden, Schwarzwälder Kirschtorte essen und so, darfst du alles nicht, alles zu fett, alles falsch, alles was gut schmeckt, kurz und dann, alles was gut schmeckt, ist ungesund. Ne? Ich habe die Regel, alles was gut schmeckt, ist gesund. Ganz einfache Gesundheitsregel, habe ich bisher ganz gut gelebt. Meine Frau behauptet, das wäre ein Wunder, dass ich bei meinem Vorleben noch so gesund wäre. Ja, okay, dann nehmen wir das als dankbar als das Wunder. Und die zweite Sünde, die die Deutschen kennen, sind Verkehrssünden. Also wenn du 50 fahren darfst und fährst dann 80 und die blitzen dich und so, und dann wird das alles ganz schrecklich teuer. Das ist natürlich alles Quatsch. Das ist Unsinn. Was sind Sünden? Kann jeder wissen. Sünden, das heißt vom Wort her absondern, trennen, trennen. Sünde ist, was das Leben kaputt macht, weil es getrennt ist. Wenn man Adern durchschneidet, verblutet man. Wenn man Nerven durchschneidet, ist man gelähmt. Also, denk mal, der Körper funktioniert nur, weil das Verbindungssystem von Adern und von Nerven funktioniert. Wenn man die durchträgt und man das im Hals macht, ist gleich ganz Schluss. Das ist Sünde. Sünde ist das, was uns von der Quelle, vom Schöpfer des Lebens abtrennt. Das macht uns kaputt. Und das uns auch voneinander, das ist nämlich das Doppelte. Das, was die Bibel Sünde nennt, ist immer ein Doppeltes. Es trennt uns die Lebensverbindung zum Schöpfer, sodass die Kraft und Liebe, Energie der Schöpfungsenergie nicht mehr in unser Leben fließt. Und es trennt uns zugleich von den anderen Menschen. Das ist Sünde. Und Jesus sagt jetzt, wer Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Ist nicht also Flecken auf der Jacke, muss man wegputzen, sieht nicht gut aus, sondern es ist so, als wenn du aus dem 10. Stock eines Hochhauses springst. Und sagst, ich will endlich frei sein. So gefangen, wie ich hier bin. Ich war frei. Springst du aus dem Stock und dann bist du frei. Dann fliegst du frei. Frischer Wind, ne? Sonne bescheint dich. Und als du beim 5. Stock angekommen bist, da dämmert dir, die Reise könnte vielleicht schwierig werden. Und dann sagst du dir, ja gut, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nicht? Und ich entscheide mich, ich habe jetzt kapiert, die Richtung stimmt nicht, da unten kommt der Asphalt, das tut mir weh, da bin ich dann kaputt, also kehren wir um. Den Willen kannst du wohl haben. Da kehrt keiner mehr um. Da gibt es die Schwerkraft, die zieht dich unweigerlich nach. Du bist rausgesprungen, du hast jetzt eine freie Luftbewegung, tolle Bewegung, und du kannst nicht mehr umkehren. Das, sagt Jesus, ist Sünde. Wer sich von Gott trennt, ist im freien Absturz und es gibt keine Umkehr mehr. Er kann es nicht mehr wenden. Wir tun ja immer so, sagen, wenn du bemühst, um besserer Mensch zu werden, kannst du alles machen bei diesem freien Absturz. Aber du kannst nicht mehr die Richtung ändern. Du kannst nicht mehr dich bei Gott anbinden. Du kannst diese Verbindung nicht mehr herstellen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst nur noch abstürzen. Und deshalb sagt Jesus, wer Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Übrigens, da muss die meisten Leute halten das, was sie so leben, für normal. Die würden das nie und nimmer Sünde nennen. Der Egoismus, dieses Bewusstsein, ich schaffe das alles selber und ich biege das schon zurecht. Natürlich sage ich, wenn es geht, die Wahrheit, aber wenn es mir hilft, dann lüge ich auch. Und überhaupt ist das, was ich möchte, zur Erfüllung meiner Wünsche, das tue ich. Fühle ich mich gut, dann ist es gut. Daran orientiere ich mich. Wer soll mir sagen, dass Ehebruch Sünde ist? Das ist doch alles Moralien vom 19. Jahrhundert. Wenn es mir Freude macht, ein Seitensprung soll sehr gesund sein, erklären dir alle Illustrierten und alle Talksendungen und so. Also macht nicht so viel Moral. Ich bestimme, was mir Freude macht, wo ich meine, dass ich mein Glück finde. So, Jesus sagt, dass genau das ist, du hast dich getrennt von Gott, deinem Schöpfer, und du bist im freien Absturz und dein Leben wird in Ewigkeit, in diesem Leben und in Ewigkeit kaputt gehen. Getrennt von Gott wirst du dein Leben und deine Ewigkeit zubringen. Das sagt er ganz klar. Aber er sagt das ja nicht, um Leuten Angst zu machen. Er sagt, beschreibt die Wirklichkeit, wie sie ist. Kann ja jeder nachvollziehen, wer aus dem Fenster springt, weiß, es gibt kein Umkehren mehr. Er sagt, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Das heißt, es braucht eine Kraft, die ich in mir selber nicht habe, wenn ich da so abstürze. Ich habe nichts in mir, um die Schwerkraft, um zu, der Satz, wo ein Wille ist, ein Weg, ist große, ist bescheuert. Bestimmt in vielen kleinen Dingen, aber in der Situation eben nicht. Und die Bibel sagt uns, so wie du lebst ohne Gott, keine Chance, dass du es selber noch ändern kannst. Da kommt Gott selbst und zieht sich unser Leben an. Trägt alles, was uns kaputt macht, dieses ganze nach unten ziehende Zerstörungsmacht, bis zum Tiefpunkt am Kreuz. Da stirbt er und trägt diese Zerstörungsmächte. Gott bestätigt ihn in der Auferstehung. Und das, was niemand erwartet hat, dieser Kraftakt am Kreuz ist der, die Offenbarung der Allmacht des Schöpfers. Und der geht so tief in den Dreck und die Not hinein, dass er uns auffangen kann in unserem Absturz. Und jeder, der sich auffangen lässt, und jeder, der ihm vertraut, dreht er die Richtung um. Er dreht die Richtung um. Mach dich frei. Er macht dich frei, weil du jetzt in einer Bindung leben darfst, die dich nicht mehr zerstört, nicht mehr nach unten kaputt macht, sondern die dich mit dem Schöpfer, dem Liebhaber und Erfinder des Lebens verbindet. Dich mit seinem Wort nähert und dich erfüllt mit seinem Schöpfergeist, der eine Gewissheit schenkt. Ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin versorgt. Er hat den Gedanken des Friedens und der Liebe mit mir. Was er möchte, dass mein Leben was wird. In guten und in schweren Zeiten. Kein Haar wird von deinem Kopf fallen, hat Jesus gesagt, dass der Vater nicht gezählt hat. Mein Friseur hat gesagt, Männer hätten normalerweise 900.000 Haare so im Durchschnitt, außer wenn sie später so ein bisschen breiten Scheitel haben. Und Frauen haben, glaube ich, etwas über 1 Million. So, ich habe mir noch nie Mühe gemacht, meine Haare zu zählen. Und Jesus sagt, pass auf, du bist Gott so wichtig, dass selbst das, was du gar nicht wichtig findest, nämlich deine Haare zu zählen, da hat er einen Blick drauf. So, das ist das stärkste Bild für die Fürsorge. Verstehst du, in einer Welt, in der man so gefährdet ist, in der so viele Bedrohungen gibt, im Persönlichen, im Kleinen, im Großen, krankheitsmäßig, von außen und von innen, da ist doch das die größte Kostbarkeit, zu wissen, ich bin verbunden mit dem Vater im Himmel durch Jesus, der sich selbst der selbst meine Haare zählt. Die Nebensächlichkeiten meines Lebens sind ihm wichtig. Er kümmert sich. Und das geschieht, diese Befreiung geschieht in dem Augenblick, wo ein Mensch sagt, Jesus, ich habe es begriffen, Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben und dass du für mich auferstanden bist. Und hier ist mein Leben. Ich habe kapiert, dass ich selber die Richtung nicht mehr ändern kann. Aber ich danke dir, dass du mich auffängst und dass du meinem Leben eine neue Richtung gibst. Willkommen, sagt Jesus. Wir drehen's. Aber das nicht nur. Er sagt, wer bleiben wird an meinem Wort, der wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Denn mit der Freiheit ist das ja so ein Ding. Befreit werden, das ist das eine. Aber dann in Freiheit bleiben, das ist ein anderes Problem. Ich gehöre zu einer Generation, ich habe das ja erlebt, wie im Laufe in Afrika seit den 50er, 60er Jahren die Befreiungskämpfe der Befreiungsbewegungen in vielen, vielen Teilen Afrikas tobten und wie die Revolutionen waren von der Befreiung von den Kolonialmächten, Mau Mau in Kenia und so weiter, verschiedene Gruppen. Und dann waren große Feste und dann waren führende Leute da, die wollten ein ganz neues Leben in Freiheit anfangen. Wenn man heute die afrikanischen Länder anguckt, gibt es kaum eines der Länder, das nicht beherrscht wird von korrupten Diktatoren. Das heißt, sie haben die Freiheit erkämpft von Diktatoren, von Ausnutzung, von Ausbeutung durch Kolonialmächte. Es war ein Riesenfest, eine tolle Erfahrung, Freiheit. Die Welt hat mitgejubelt, oder die Machthaber, die verloren haben, haben etwas gestöhnt, aber es war Freiheit. Aber es war gar nicht so einfach, das zu bewahren. Denn man stellte fest, es gibt neue Machthaber und die wollten sich auch nur die Taschen füllen. Und die haben es auch so praktiziert, andere niederzumachen, um selber die großen Zampanos zu sein. Und so ist das im Leben auch. Da ist jemand alkoholabhängig, der muss jetzt trinken, weil er gar nicht mehr, sonst zittert er sich kaputt, muss immer einen gewissen Strich an Alkohol getrunken haben, sonst kann er nicht leben. Dann sagt man, gibt es noch mal Freiheit? Ja, natürlich. Kannst in die Klinik gehen, kannst eine Entgiftung machen, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, ist nicht ganz angenehm, aber es geht. Bist ein paar Wochen dort, helfen sie dir, dass der Suchtdruck durch die Vergiftung deines Körpers, durch Alkohol oder andere Drogen, weggenommen ist. Dann bist du frei von diesem Suchtdruck, rein körperlich. Dann gehst du raus aus der Klinik und dann, wie lebe ich jetzt? Und dann stellst du fest, du hast ja gar nicht getrunken, weil du so viel Durst hattest. Du hast getrunken, weil du Konflikte in deiner Ehe hattest, über die du nicht geredet hast. Und in deiner Familie und in deinem Beruf und überhaupt mit den Menschen. Die hast du alle nicht angepackt, diese Probleme sind alle ungelöst und du hast sie betäubt, indem du dich vollgesoffen hast. Bist in die Abhängigkeit geraten und brauchtest das zum Betäuben. Oder mit Drogen, Alkohol ist immer noch das Verbreitetste, aber Drogen, Medikamente genauso. Jetzt kommst du nach der Entgiftung aus der Klinik, du bist eigentlich körperlich jetzt frei, ohne den Suchtdruck. Aber du kommst in die gleichen Probleme rein. Und wenn du ins gleiche Leben reinkommst und die Ursachen, die dich in die Sucht geführt haben, nicht gelöst worden sind, nicht angepackt worden sind, dann bist du schneller rückfällig, als du befreit worden bist. Und so ist das der Teufelskreis, das könnte man jetzt an x Beispielen im Leben durchführen. Das frei werden ist eine Sache. Schon toll, wenn das gelingt. Aber wenn es dann keine Hilfe gibt, frei zu bleiben, also eine Sinnperspektive, eine Kraft zum Leben, eine Geborgenheit in einer tragenden Gemeinschaft, die mich stützt, wo ich ehrlich leben kann, wo ich nicht wie immer und immer wieder in die Lüge abstürzen muss, das soll sein, ich bin das gar nicht, ich bin, niemand ist ja ein Säufer, sondern jeder trinkt nur mal ein Bierchen. Ne? Alles Lüge. Und immer dieser Rückzug in die Lüge führt dazu, dass du wieder abstürzt, dass du nicht rauskommst. Und deshalb sagt Jesus beides hier in diesem Wort. Also, wer der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Gott selbst kommt in Jesus und sagt, dir sind deine Sünden vergeben, die Fesseln sind gelöst. Wir drehen die Richtung um. Häng dich an mich, vertraue dich mir an. Du bist frei, du bist wirklich frei. Die Bindung an den lebendigen Gott, den Schöpfer des Lebens durch Jesus, ist Freiheit. Ich erinnere daran, es gibt kein Leben ohne Bindungen. Wir haben nur die Wahl, ob wir in Bindungen leben wollen, die uns kaputt machen, oder in Bindungen, die unser Leben stärken. Und das ist das Angebot von Jesus, dass er sagt, ich bin gekommen, dass du frei wirst von der Sklaverei der Sünde, also von allem, was dich von der Quelle, von Gott, der Quelle des Lebens abbringt. Und dann sagt er aber, ich möchte nicht nur einen Befreiungskampf und eine Bekehrung. Ja, Christsein fängt mit einer Bekehrung an. Bekehrung nennen wir diese schier unmögliche Umkehr. Ich stürze ab und ich kann nicht mehr selber die Richtung ändern. Und wenn Jesus mich auffängt, weil ich mich ihm anvertraue, dann ist eine Grundkehrtwende. Und deshalb Leben Christsein beginnt mit der Bekehrung. Man kann fragen, ist sie passiert? Ist sie passiert? Ist manchem Leben ist sie dramatisch? Weil vom Atheismus zum Glauben an Jesus kommt, oder raus aus Drogenabhängigkeit und Kriminalität hin zu einem ganz anderen Leben. Aber nicht nur. Manche haben auch den Segen in ihrem Leben, dass sie behütet in einer Familie aufwachsen, wo die Eltern Jesus-Nachfolger sind. Und wie sie früh spüren, das mit Jesus, das tut mir gut. Und dann ist die Bekehrung natürlich nicht wie aus dem Drogenmilieu zu Jesus, sondern sie ist einfach ganz, ganz wichtig, dass an irgendeinem Punkt jeder in seinem Leben sagt, ich folge jetzt Jesus nicht mehr, weil meine Eltern das wollen, sondern das ist meine eigene Entscheidung. Aber diese Entscheidung muss man treffen. Das geht nicht ein Leben lang so weiter. Wir bleiben nicht immer im Mutterleib und auch nicht immer als Kinder in der Geborgenheit, als unmündige Kinder in der Geborgenheit des Glaubens unserer Eltern, wenn unsere Eltern glauben. Und wir erleben ja manche heute, die sich aus diesem Glauben dann mit Krawall lösen und plötzlich alles über Bord schreiben, weil sie meinen, ich habe das alles nur nachgebetet, war ja alles nicht echt. Und dann meinen sie jetzt die Freiheit zu finden, indem sie Jesus vergessen. Okay, jeder muss, ist nicht okay, aber jeder muss seine Entscheidung treffen. Und jeder wird sie treffen. Und wer sie nicht klar und bewusst trifft, der wird irgendwann in dieses Milieu geraten, dass man sagt, habe ich alles aus Tradition gemacht, ist natürlich furchtbar, nur jetzt will ich nichts mehr davon wissen. Das passiert immer, wenn man nicht klare Entscheidungen trifft und begründete Entscheidungen trifft. Sag mir, mit welcher Bindung willst du frei sein? Und ob diese Bindung eine Konkurrenz zum Angebot von Jesus ist. Und wenn du diese Entscheidung triffst und wenn diese Grundrichtung mit Jesus klar ist, dann hör auf sein Wort, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort. So werdet ihr wahrhaftig meine Jünger, meine Schüler, werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, er möchte, dass wir bleiben. Er möchte nicht nur ein Bekehrungserlebnis, ein Befreiungserlebnis am Anfang, sondern möchte er bleiben. Deshalb bin ich so froh, dass ich das Freunde gehabt habe, die mich gelehrt haben, die Bibel zu lesen. Jeden Morgen den Wecker zu stellen. Und eine Viertelstunde, bevor der Tag anfing, habe ich als 14-Jähriger gelernt. Das ist ja 70 Jahre her, dass ich das gelernt habe, mache es bis heute. Das ist absolut, absolut wichtig. Dass ich jeden Tag beginne mit der Frage, Herr, was ist eigentlich dir wichtig? Was möchtest du denn sagen zu meinem Leben? Gib mir doch eine Richtungsweisung. Das, ob ich da Lust dazu habe und Bedürfnis spüre, ist überhaupt nicht so wichtig. Wenn ich mal keine Lust habe, dann brauche ich diesen Kontakt besonders, weil dann habe ich mich entfremdet von Jesus, dann ist Gefahr im Verzug, dass ich wieder falsche Wege gehe. Also bleiben. Bleiben an meinem Wort. Deshalb feiern wir Woche für Woche Gottesdienste. Ich kann mir nicht vorstellen, es sei denn, ich habe 40 Fieber und so und komme nicht aus dem Bett oder sonst wie, dass ich irgendwo, ganz egal wo auf der Welt ich bin, einen Sonntag erlebe, wo ich nicht der einen Gottesdienst suche. Ich habe Gottesdienste in allen Kontinenten, in allen Konfessionen, in allen Stilformen gefeiert. Und ich habe überall in der Welt gesucht und überall gefunden Menschen, die Jesus gehören und ihn feiern. Und habe das Wort Gottes gehört im Gottesdienst. Und es hat mein Leben genährt. Ich beobachte heute Christen, die selten in den Gottesdienst gehen, aber Christen sein wollen. Jetzt sage ich, wundert euch doch nicht, dass euer Glaube verkümmert. Dass ihr traurig seid, keine Freude, keine Gewissheit habt, lauter Probleme habt, ewig Zweifel, alles schwierig. Ihr braucht Nahrung. Lest täglich die Bibel. Trefft euch mit anderen. Muss man die Bibel verstehen? Also das Problem ist, Mark Twain hat das gesagt. Er hätte mehr Schwierigkeiten mit den Worten in der Bibel, die er verstünde, als mit denen, die er nicht verstünde. Und wenn, ich sage dir, wenn du die Bibel liest, lies sie Stück für Stück, fang Evangelien an, du wirst bei jedem Bibellesen mehr verstehen, als du an einem Tag in die Wirklichkeit umsetzen kannst. Und wenn du das, was du verstanden hast, tust, wird weiteres hell. Das ist wie mit so einer Taschenlampe im Wald. Die leuchtet 10 Meter weit, die erhält ja nicht den ganzen Wald. Die Taschenlampe, 10 Meter, der Weg ist hell. Ich kann diese 10 Meter im Schein der Lampe gehen. Und wenn ich die gegangen bin, fällt der Lichtschein weitere 10 Meter. So ist es mit dem Bibellesen. Wenn ich das tue, was ich verstanden habe, ich meine, wenn ich das verstanden habe und nicht tue, brauche ich ja nicht weiterzulesen. Jesus quasselt nicht. Er labert dir nicht die Ohren voll und du hörst dann, du sagst, es sagt mir was und das regt mich an, ist aber interessant. Das ist Schnuppe, das ist völlig egal. Er redet zu dir und er sagt, tu's. Dann wirst du sehen, was draus wird. Es geht nicht darum, angeregt zu sein und irgendwelche Gefühle beim Bibellesen zu haben. Da liest Agatha Christie und Krimis, da gibt es Gefühle. Bleiben an meiner Rede, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ach, ich wünschte, wir würden das so nüchtern und realistisch begreifen und leben, wie Jesus das sagt. Erstmal begreifen, belügt euch nicht selbst, Freiheit wäre Bindungslosigkeit. Nur Tod ist ohne Bindung. Leben braucht Bindungen, aber nicht solche, die uns vergiften und zerstören und kaputt machen, sondern solche, die unser Leben aufblühen lassen. Zu Gott, dem Vater, durch Jesus, den Retter. Und er setzt uns in die Familie des Volkes Gottes, in den Körper des Leibes Christi. Wir werden Glieder an seinem Leib und brauchen die Verbindung zu anderen. Deshalb feiern wir Gottesdienst heute. Sind zusammengekommen, um ihn zu ehren und zu sagen, ihm wollen wir folgen. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht in einer falschen Weise vereinnahmt. Denn Sie sind ja hier auch sehr herzlich willkommen, wenn Sie sagen, ob ich Jesus so folgen will, ist mir doch gar nicht klar. Sollte in diesem Gottesdienst Ihnen klar geworden sein, dass sie ja noch gar nicht geklärt haben, ob Jesus wirklich folgen wollen, dann bitte ich Sie sehr, klären Sie das. Von der Seite von Jesus ist die Entscheidung für Sie klar. Er wartet auf Sie. Die ausgebreiteten Arme des Gekreuzigten sind die empfangenden Arme Gottes, die Sie umarmen möchten. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.